Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Alexandra Gerlach.
Guten Abend aus der Frauenkirche Dresden, meine Damen und Herren. Mein Name ist Alexandra Gerlach und ich begrüße Sie sehr herzlich hier in der Kirche und natürlich auch an den Radiogeräten zu dieser Diskussion im Forum Frauenkirche. 3 Monate Krieg in der Ukraine, verringerte Gaslieferungen aus russischen Pipelines, martialische Töne aus Moskau und hohe Verluste der ukrainischen Verteidigungsstreitkräfte. Die Dramatik der Entwicklung spiegelt sich in der Hilflosigkeit des Westens, in der Zögerlichkeit und Ratlosigkeit gegenüber der russischen Aggression. Was bedeutet all das für die Einstellung unserer Gesellschaft zur Bundeswehr und überhaupt zu allem Militärischen? Wie stehen wir zu den höheren Wehrausgaben? Und was bedeutet die Zeitenwende für die Friedensarbeit in der evangelischen Kirche? Dies und mehr wollen wir jetzt diskutieren und das sind unsere Gäste. Merle Spellerberg ist bei uns zu Gast auf dem Podium von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Herzlich willkommen.
Danke.
Ferner Dr. Erich Fahrt, er ist Brigadegeneral AD und er war lange Jahre Berater für Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Bundestag und zuletzt auch der Kanzlerin Angela Merkel. Herzlich willkommen, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Und Sie dürfen auch ruhig begrüßen, wenn Sie möchten. Zu Gast auf dem Podium ist Dr. Svenja Flaßpöhler. Sie ist Philosophin und Unterzeichnerin des offenen Briefs an den Bundeskanzler Scholz gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, dass Sie heute bei uns sind.
Dankeschön.
Und schließlich bei uns Michael Zimmermann. Er ist der Beauftragte für Friedens- und Versöhnungsarbeit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Sachsen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Danke, ja.
Ja, steigen wir gleich ein. Der Begriff Zeitenwende steckt ja bei uns im Titel heute Abend. Zeitenwende im Krieg, ist der Pazifismus am Ende, fragen wir. Frau Spellerberg, fangen wir mit Ihnen an. Am 24. Februar, als Sie aufwachten und die Nachrichten hörten, ging Ihnen damals schon durch den Kopf, dass das eine Zeitenwende ist?
Der Begriff ist mir damals definitiv noch nicht in den Kopf gekommen, aber es war, denke ich, schon abzusehen, dass sich einiges ändern wird. Und ich war tatsächlich zu dem Zeitpunkt im Urlaub und habe dann eben auch die nächsten Tage auch damit verbracht, abends in Videokonferenzen zu sitzen und eben mit der Fraktion und auch der Partei darüber zu reden, was das jetzt eigentlich für uns bedeutet.
Mhm. Herr Zimmermann, wie ist es Ihnen gegangen?
Ich hatte eigentlich in dieser Woche so 3 Punkte, die mir noch sehr in Erinnerung sind. Einmal war das der Montagabend. Da gab es ein Friedensgebet in der Kreuzkirche und da haben wir für den Frieden in der Ukraine gebetet mit Mitgliedern der ukrainisch-katholischen Gemeinde von Dresden. Und ich komme nach Hause und höre Luhansk und Donetsk, die Gebiete werden anerkannt von Russland. Und ich dachte, oh. Und dann kam der 24., das war so der zweite, ja, ich will mal sagen Schock, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Und der dritte Punkt war dann tatsächlich die Bundestagssitzung am Sonntag.
Haben Sie da den Begriff Zeitenwende für sich auch schon im Kopf gehabt?
Der Begriff Zeitenwende kam für mich nicht in den Kopf und der ist für mich auch bis jetzt noch etwas fremd. Mit dem Wort Wende fremdel ich tatsächlich ein bisschen.
Okay, das hat natürlich andere Gründe. Wir lassen das so stehen, Herr Zimmermann. Frau Flaßpöhler, wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie das aufgenommen in dem Moment, als die Nachrichten kamen?
Ja, ich war geschockt wie alle. Ich habe nicht damit gerechnet, dass dieser Angriffskrieg tatsächlich stattfinden würde, obwohl natürlich die Warnungen immer lauter wurden. Aber was mich schon in diesen ersten Tagen dann auch sehr beunruhigt hat, war, wie schnell dann wieder Worte wie Feind in aller Munde waren. Es setzte dann ja auch tatsächlich gerade so im Kulturbereich so eine Art Russophobie ein. Das hat sich jetzt inzwischen auch wieder eingefangen. Tatsächlich auch diese Diffamierung sozusagen, wenn man versucht hat, die Zeitenwende jetzt nicht einfach nur als eine reine Angleichung an die putinsche Logik im Sinne von, wir müssen jetzt auch aufrüsten und wir müssen jetzt auch wieder bellizistisch denken, wenn man versucht hat, sozusagen das Ganze anders zu denken oder nach anderen Lösungen zu suchen, dann war man sofort der Putin-Freund und der Putin-Versteher und so weiter. Und das hat mich wirklich beunruhigt und das beruhigt mich auch immer noch, wobei die Debatte durchaus differenzierter geworden ist.
Das werden wir gleich nochmal vertiefen. Mhm. General Fahrt, Sie schauen ja militärisch professionell auf die Entwicklung der Dinge, die sich da geostrategisch, geopolitisch tun. Haben Sie am 24. schon die Dimensionen erfasst, die das annehmen kann, dieser Überfall?
Ja, es gab ja erste Signale,
oder es war absehbar, dass die Russen militärisch was machen werden. Und die amerikanischen Dienste hatten das ja für den 16. Februar schon anvisiert. Dazu kam es dann nicht. Und am 24. war man dann doch überrascht, nicht, dass dieser Schritt getan wurde. Aber er war ja eigentlich zu erwarten.
Aber selbst Sie waren überrascht.
Ja, aber nur einfach auf den Tag bezogen. Nicht? Ich selbst war beim Skifahren in Österreich und wurde mittags von Maybrit Illner angerufen und saß abends bei ihr im Studio in Berlin. Das war eine Odyssee ohnegleichen, aber Zeitenwende, ja. Für mich war das auch ein klares Signal einer Zeitenwende, wobei ich glaube, Zeitenwende bedeutet für mich auch, dass wir nicht mehr in der Zukunft damit rechnen können, dass wir Sicherheit von den USA importieren können, dass wir Energie aus Russland importieren können und unseren Wohlstand in China generieren können. Das ist für mich so Zeitenwende. Aber vieles andere kommt natürlich dazu, nicht? Die Erhöhung des Wehretats, diese starke Aufrüstung jetzt auch der Bundeswehr ist natürlich auch, das hätte man vor ein paar Monaten ja nicht erwartet. Nee. Nicht? Das ist natürlich auch Zeitenwende. Aber auch, was Frau Fassbühler sagt, ich habe die Diskussion ja seit Mitte Februar erlebt, auch diese sehr konfrontative Stimmung. Und auch der Versuch, in der Diskussion stigmatisiert zu werden, also ein Stück weit mit Unterstellungen gearbeitet wird. Und das hat mich auch erschrocken. Und ich hoffe, das ist keine Zeitenwende, dass eine freie Diskussion da gar nicht mehr möglich ist.
Der Begriff Zeitenwende wurde ja eigentlich kurz nach dem Überfall im Bundestag dann geprägt durch Bundeskanzler Scholz. Frau Spellerberg, an dem Tag hat er ja uns alle überrascht durch diese Ankündigung der 100 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr. Das muss ja für die Grünen eine so große Herausforderung gewesen sein, da sie ja schließlich sich aus der Friedensbewegung entwickelt haben und aus der Umweltbewegung, aber eben auch maßgeblich aus der Friedensbewegung. Das muss doch Ihre Partei jetzt eigentlich zerreißen, dieser Wendepunkt, dieser erneute, dass jetzt plötzlich die Bundeswehr so aufgewertet wird und eine ganz neue Bedeutung bekommt, auch mehr Geld bekommt.
Ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, dass ich keine der Personen war, die Standing Ovations gegeben hat nach der Ankündigung. Und da spreche ich aber auch nicht nur für Bündnis 90 Die Grünen, sondern auch für andere Fraktionen. Und das ist jetzt nichts, was sich nur auf uns bezieht in dem Sinne. Und ich denke, das ist an sich auch nichts Neues und nicht das erste Mal, dass wir uns als Partei und als Fraktion mit unserem Verhältnis zum Militär und auch zu Militäreinsätzen beschäftigen. Also eine ähnliche Diskussion haben ParteifreundInnen, Kolleginnen von mir 20 Jahre zuvor schon mal geführt, selbst wenn ich nicht persönlich dabei war. Was für mich persönlich wichtig ist, ist, dass wir, wie ich das wahrnehme, einfach ein sehr aufgeklärtes Verhältnis zur Bundeswehr haben. Wir haben die Bundeswehr in unserer Verfassung festgeschrieben. Wir sind davon überzeugt, dass das richtig ist, weil im Zweifel kommt es ja, wenn wir über die Bundeswehr, über Militär reden, auf die Frage zurück, A, sind wir in der Lage, das Land und unsere Bündnisse im Notfall zu verteidigen? Und zum anderen, sind wir willens und in der Lage, bei Unrecht, was anderswo geschieht, im Zweifel zuzugucken oder einzugreifen? Und die Grünen haben diese Frage ziemlich klar beantwortet. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine Bundeswehr haben, dann muss diese auch angemessen ausgestattet sein. Das schulden wir gerade auch den SoldatInnen, aber auch unseren PartnerInnen, zum Beispiel, wenn wir über das Baltikum sprechen. Einen Satz würde ich gerne noch hinzufügen. Und deswegen finde ich auch das Sondervermögen in den Ausgaben für die Bundeswehr an sich richtig. Was ich nach wie vor kritisiere und deswegen auch mir die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, ist, dass Gelder an ganz vielen anderen Stellen immer noch fehlen, sei es in der zivilen Krisenprävention oder Entwicklungszusammenarbeit. Und daran arbeiten wir auch weiter.
Frau Flassbühler, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie von diesem Sondervermögen gehört haben?
Also auf der einen Seite habe ich es natürlich verstanden, ja, dass jetzt so ein Bundeskanzler auch wirklich schnell reagieren muss. Und das ist ein schockierendes Ereignis gewesen. Auf der anderen Seite schossen mir auch da sofort Fragen durch den Kopf. Also warum jetzt eigentlich genau 100 Milliarden? Wofür eigentlich genau? Was genau ist denn jetzt die Bedrohung, mit der wir eigentlich rechnen müssen? Also stehen morgen die Russen vor der Tür oder wird vielleicht der Krieg eher als Cyberkrieg geführt? Also ich hatte ganz viele Fragen eigentlich und ich war verwundert über die, gut, Sie sagen jetzt, es gab doch auch kritische Stimmen oder Meinungen, manche sind auch nicht aufgestanden, aber ich habe mich gewundert darüber, dass es da so Standing Ovations gab und mir ging das auch alles ein bisschen zu schnell. Also das war ja so eine Art Reflex fast, also das war keine Reflexion, es war ein Reflex und Reflexe, finde ich, sind in solchen Situationen, wie wir sie gerade erleben, immer auch gefährlich.
Herr Fahrt, ist das gefährlich, der Bundeswehr 100 Milliarden Euro Sondervermögen jetzt an die Hand zu geben, so schnell? Es ist ja auch noch gar nicht so richtig strukturiert, wie Sie gesagt haben, Frau Flaßpöhler. Was machen wir jetzt damit?
Naja, man muss sehen, der Zustand der Bundeswehr ist schon bedenklich schlecht. Und da ist auch in den letzten Jahren viel falsch gemacht worden. Wir haben die Bundeswehr nach dem Ende des Kalten Krieges finanziell letztlich runtergefahren, auch personell und materiell. Und wir waren dann vor allen Dingen fokussiert 20 Jahre lang auf Afghanistan. Ich habe das selber in meiner Zeit im Kanzleramt ja auch erlebt. Und die Landesverteidigung, Bündnisverteidigung, das spielte wirklich keine Rolle mehr. Und keiner konnte sich vorstellen, dass das mal so einen Wechsel gibt, so eine Zeitenwende hin wieder zur Landes- und Bündnisverteidigung.
Der Feind war abhanden gekommen.
Naja, im Grunde genommen schon. Ja, genau so war das. Aber ein Stück weit muss man aufpassen, mit den 100 Milliarden, die braucht die Bundeswehr sicherlich, das ist schon richtig. Und man muss das sogar verstetigen, es reicht eigentlich gar nicht aus. Die Kasernen sind in einem schlechten Zustand, die Hauptwaffensysteme funktionieren nicht. Also das ist gar nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Aber man muss ein Stück weit aufpassen, dass das nicht so eine Art Scheckbuch-Diplomatie gibt, so eine Wiederauflage, die wir schon mal in den 90er Jahren hatten. Damals, als der Außenminister Genscher da meinte, auf dem Balkan könnte man alle befrieden, wenn man alle an die runden Tische bringt und Militärmacht spielt keine Rolle mehr und Hauptsache das Geld fließt und das bringt uns dann weiter, nicht? Also gerade mit Blick auf die Ukraine, nicht? Wir haben nicht nur in Deutschland ein Problem mit der materiellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, sondern vor allen Dingen mit der ideellen Einsatzbereitschaft. Konkret die Frage nämlich, wer ist überhaupt in diesem Lande bereit, mit der Waffe in der Hand dieses Land zu verteidigen. Nicht? Mhm. Und da sieht es nämlich auch sehr bedenklich schlecht auf.
Ja, das ist interessant, dass Sie das ansprechen. Herr Zimmermann, Sie betreuen ja auch unter anderem Menschen, die unter Umständen schon Reservisten sind oder die Angst haben, zu einem Kriegsdienst herangezogen zu werden. Die Wehrpflicht ist ausgesetzt seit 2011, also schon eine ganze Weile, scheint auch im Moment nicht zurückzukehren. Dennoch hatten Sie jetzt ein mächtiges Aufkommen an Anrufen von Menschen, die sich Sorgen gemacht haben. Was ist da passiert?
Das war die Reaktion auf den Überfall Russlands in die Ukraine und die Angst, dass der Krieg sich ausweiten könnte. Und plötzlich die Frage ist, was heißt das für mich persönlich? Und Leute, die vor Jahren ihren Dienst als in der Bundeswehr geleistet haben oder das als Wehrdienst gemacht haben oder als Freiwilligendienst gemacht haben, haben sich gefragt, will ich das weitermachen oder hat sich bei mir was geändert? Und dann haben sie sich gemeldet und haben gesagt, was ist denn nötig zu tun, um Kriegsdienst zu verweigern? Das waren Reservisten und das waren aber auch Leute, die noch Jugendliche sind und gar nicht gemustert wurden. Manchmal waren es auch Mütter und Väter, die sich gemeldet haben, weil sie wussten, dass wir in der evangelischen Arbeitsgemeinschaft da diese Menschen auch beraten und auch kostenfrei beraten. Und die Beratungszahlen sind richtig in die Höhe geschnellt.
Und wie ist das aktuell?
Im Augenblick hat sich das wie in der gesamten Diskussion wieder ein bisschen beruhigt, aber es ist nicht so, dass es weg wäre. Früher hatten wir vielleicht 2 Anfragen im Monat von Leuten, die als Berufssoldaten tätig waren. Inzwischen sind es auf alle Fälle noch 2 Anfragen pro Woche, aber eben nicht von den Leuten, die aktiv in der Bundeswehr sind, sondern die Reservisten sind oder die eben auch die Frage haben, kann mir das passieren, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird?
Die EKD-Ratsvorsitzende Kurschus hat jüngst einen Artikel in der FAZ veröffentlicht. Nach langem, man muss schon fast sagen, nach dröhnendem Schweigen der evangelischen Kirche zu dieser ganzen Auseinandersetzung, zu dem Krieg in der Ukraine, zu der Auseinandersetzung, wie kann man helfen, wie muss man helfen. Jetzt gab es einen riesigen Artikel und da wurde sehr deutlich, dass die evangelische Kirche ja total zerrissen ist eigentlich in sich jetzt und nicht weiß, wie sie genau Stellung nehmen soll zu diesem Krieg. Wie gehen Sie damit in Ihrer aktuellen Arbeit um? Wie können Sie diese Zerrissenheit verarbeiten?
Also die Zerrissenheit ist, ich würde das gar nicht als Zerrissenheit bezeichnen, sondern ich würde eher sagen, das ist eine Diskussion, die auch typisch evangelisch ist. Das ist einfach nötig, auch bestimmte unterschiedliche Positionen nebeneinander zu stellen und miteinander zu diskutieren. Und das ist auch nicht nur an der Frage nach Krieg und Frieden sichtbar, sondern auch an ganz anderen Fragen. Ich persönlich habe jetzt nicht die Angst, dass die Kirche da sich zerreißt, sondern eher Sorge, dass die Diskussion auf einer sachlich guten Ebene zukünftig wieder geführt wird. Mhm. Und ich denke, das ist auch schon vorher so gewesen.
Mhm. Aber wenn Sie jetzt schauen, auch noch einmal auf dieses Sondervermögen für die Bundeswehr, das muss Ihnen ja eigentlich ein gewisses Missbehagen jetzt geben, weil damit ja die Bundeswehr aufgewertet wird und plötzlich eine andere Politik verfolgt wird als in den letzten Jahren. Haben Sie dieses Unbehagen oder nicht?
Ich habe das Unbehagen, auf alle Fälle. Danke, dass Sie mir den Ball nochmal zugespielt haben. Ich wollte gerne nochmal was dazu sagen. Also das war so ein Unbehagen, was ich tatsächlich an diesem Sonntag auch hatte. So ähnlich, wie Sie es beschrieben haben, wo mir Fragen gekommen sind. Wie kann das sein von 0 auf 100 Milliarden ein Sondervermögen? Es gibt ja schon pro Jahr 50 Milliarden. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gab es ja immer wieder Beschaffungsprobleme und die Frage, wie das Geld eingesetzt wird, wenn ich an die Wehrbeauftragte denke, auch was sie dazu gesagt hat. Bundeswehr, ja, das ist klar, das steht im Grundgesetz, aber jetzt in dieser Geschwindigkeit mal schnell 100 Milliarden, das sehe ich durchaus kritisch.
Mhm. General Fahrt, wenn Sie das hören, diese Bedenken, was würden Sie da entgegnen?
Ja, es gab noch ein weiteres Motiv für die 100 Milliarden, denn diese 100 Milliarden werden ja in den nächsten 5 Jahren verteilt auf die Jahresetats und man erreicht damit dieses 2%-Ziel der NATO, was man vor Jahren der NATO auch zugesagt hat. Und damit hat man politisch da auch so ein bisschen, sag ich mal, sich Rückhalt verschafft gegenüber den Amerikanern, gegenüber anderen Bündnispartnern, weil die uns ja seit Jahren kritisieren wegen unseren niedrigen Verteidigungsausgaben. Das Problem ist eben nur, das muss man verstetigen, das muss letztlich so fortentwickelt werden, sonst erreichen wir da nicht unser Ziel einer Verteidigungsbereitschaft Deutschlands. Deutschland ist ja, wenn Deutschland in einer Situation wäre wie die Ukraine, wären wir, wie der Inspekteur des Heeres das ja auch gesagt hat, blank. Wir könnten unser Land ja gar nicht verteidigen. Ich muss allerdings auch die kritische Frage stellen, und das habe ich in den letzten Jahren auch gemacht, wieso sind wir nicht einsatzbereit bei einem Verteidigungsetat von fast 50 Milliarden? Mir hat ein israelischer Kollege, der früher auch mal General war und jetzt als Berater unterwegs ist, gesagt, ja, wir Israelis, wie schafft ihr das eigentlich? Wir Israelis haben noch nicht mal die Hälfte von euch und du weißt, unsere Luftwaffe fliegt bei Tag und Nacht. Mhm. Nicht? Also man muss auch wirklich kritische Fragen stellen an das System Bundeswehr, Beschaffung und dieser Moloch von Bürokratie. Ich weiß, wovon ich rede, ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber da muss man auch kritisch reingucken. Und so manche kritische Bemerkung von außen, wo bleibt denn das Geld, wo kommt das hin und wie erhöht das tatsächlich die Verteidigungsbereitschaft, ist auch berechtigt. Mhm. Das ist nicht einfach, das soll man nicht einfach wegwischen.
Mhm. Frau Spellerberg dazu?
Genau, weil ich finde, dass es wichtige Punkte sind, die Sie gerade noch mal angesprochen haben, in dem Sinne, dass ich auch im ersten Moment, 100 Milliarden sind sehr viel, aber einige Punkte wurden ja gerade schon ausgeführt und zum Beispiel bei diesen 50 Milliarden ist ja unfassbar viel Personalkosten dabei und zum Beispiel die Instandhaltung von dem Material, was die Bundeswehr jetzt schon hat, was eben in einem desaströsen Zustand ist und es kostet unfassbar viel, das überhaupt weiter in Schuss zu halten. Das heißt, das ist super viel wenig Geld, was quasi in neue Waffen investiert wird. Und zu meiner Prioritätensetzung habe ich gerade schon was gesagt, aber deswegen ist es tatsächlich nicht so viel, wie es irgendwie im ersten Moment klingt. Und was ich ganz wichtig finde, es sind keine neuen Fähigkeitsziele dabei. Also es wurde jetzt nicht beschlossen, dass die Bundeswehr mehr können muss und größer wird, sondern das Sondervermögen trägt eigentlich nur dazu bei, dass wir das schaffen, was die Bundeswehr jetzt schon können soll, was sie aber eben nicht kann. Und bei der Beschaffung, Misswirtschaft ist das eine und das andere sind aber auch einfach in der Vergangenheit Lobbyinteressen von Abgeordneten gewesen, für die eben nicht im Vordergrund stand, was die Bundeswehr tatsächlich an Material, an persönlicher Schutzausrüstung, an Waffen braucht, sondern welches Rüstungsunternehmen im Wahlkreis saß und was die gerne liefern würden. Und das ist ein riesiges Problem in der Vergangenheit gewesen. Und ich hoffe sehr und ich glaube daran, dass der Regierungswechsel eben jetzt auch dazu beiträgt, das auch in den Griff zu kriegen. Aber das ist ein weiterer Punkt, den man hier nicht verschweigen kann.
Bevor ich Frau Flaßpöhler das Wort gebe und noch mal kurz zurückfrage, ist Ihnen das auch bekannt?
Naja, klar, wenn ein Abgeordneter ein Rüstungsunternehmen im Wahlkreis hat, dann tut er natürlich auch was dafür. Das wird ein grüner Abgeordneter auch tun.
Das, also, das sehe ich nicht so. Es ist eine Verantwortung von Abgeordneten.
Ja, Frau Spellerberg.
Nein, das lasse ich
ganz. Es geht ja auch um die Arbeitsplätze in diesem Betrieb, in dem Wahlkreis.
Aber das darf niemals die Sicherheitsinteressen
überwiegen. Aber Sie können jetzt nicht tun, als leckt das an dieser Lobbyarbeit. Also das ist wirklich. Das kann man so nicht sagen.
Das kann man definitiv so sagen. Und das sagt nicht nur ich so, sondern auch Kolleginnen im Bundesverteidigungsministerium.
Ja. Ja. Gut, die Kontroverse werden wir nicht lösen können, Frau Flaßpöhler.
Nein, das kann man nicht lösen. Ja, ich fand das gerade interessant, was Sie gesagt haben, Herr Zimmermann, oder die Frage, die ja eigentlich dahinter steckt. Also eben, wären wir eigentlich bereit, in den Krieg zu ziehen, um unser Land zu verteidigen. Und ich habe sehr viele Gespräche in der letzten Zeit geführt mit Freunden. Und das war sehr interessant, weil, also was sich für mich als Erkenntnis noch mal rausschält, gerade wenn wir in die Ukraine blicken, wo es ja diesen Willen offensichtlich sicher auch nicht bei allen, das muss man auch mal deutlich sagen, das kommt auch, finde ich, viel zu wenig vor, dass es da natürlich auch Menschen gibt, die nicht kämpfen wollen, die Angst haben. Trotzdem gibt es da diesen Willen. Und ich kann mir schon, wenn ich versuche es mir wirklich mal vorzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man über Jahre einen Aggressor spürt außen, dass dann tatsächlich so etwas entsteht im Inneren, wie so ein Verteidigungs-, ein unbedingter Verteidigungswille der eigenen Freiheit. Und das haben wir einfach hier nicht gehabt. Ich bin aber dennoch auch erschrocken oder verwundert über manche meiner Freunde. Also das ziehen sich ja auch die Linien noch mal ganz neu jetzt in diesem Krieg. Man stellt plötzlich fest, dass Freunde Ansichten haben, die man überhaupt nicht teilt, was der Freundschaft ja erstmal keinen Abbruch tut. Dass dann zum Beispiel eine Freundin zu mir sagte, dass sie, wenn ihr Sohn jetzt, der ist 16, in den Krieg ziehen wollen würde, dann würde sie ihn ziehen lassen, weil sie das auch richtig findet und man die Freiheit verteidigen muss. Für mich ist das unvorstellbar. Also mein Sohn ist 7, das spielt jetzt wirklich noch keine wirkliche Rolle. Aber es ist für mich unvorstellbar. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und mein Gefühl ist, dass viele Leute, die jetzt so reden wie meine Freundin da beim Abendessen, ich meine, ich weiß auch nicht, was Krieg ist. Ich habe den nie erlebt. Aber ich weiß, wie der Krieg auch meine Familie und wahrscheinlich hier ganz viele Familien wirklich auch, ja, ich will fast sagen, zerfressen hat. Also es sind so viele gefallen, es sind so viele schwerst geschädigt zurückgekehrt. Das wirkt sich bis heute in unsere Familie aus. Wir sitzen hier in der Frauenkirche. Also mein Eindruck ist das ganz stark. Und es ist interessant, dass es auch eine Generationenfrage ist, dass wenn man mit älteren Leuten redet, die den Krieg selber erlebt haben, das sind ganz andere Töne. Ja, natürlich, wir empfinden alle, wir sehen die Dilemmata, ja, die, in denen stehen wir alle. Es gibt keine einfachen Antworten jetzt in dieser Situation. Aber ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist so eine Art Erinnerungskultur auch für die Schrecken des Krieges.
Mhm. Ja, Herr Zimmermann, Sie hatten auch gerade Hand gehoben.
Naja, für mich sind das nochmal zwei Seiten einer Medaille, wo man auch nochmal hinschauen muss und sagen muss, was passiert jetzt tatsächlich in der Ukraine, auch für diejenigen, die sagen, wir verteidigen jetzt unser Land mit der Waffe in der Hand. Das Recht auf Selbstverteidigung ist ja völlig unbestritten.
Unbedingt,
gleich gar aus der Perspektive der Frauenkirche hier. Also wenn ich hier sitze, kann ich da gar keine Frage stellen. Mhm. Aber wenn ich nochmal auf unsere deutsche Perspektive schaue und die berüchtigten 100 Milliarden. Warum gab es nicht die Diskussion, eine Erhöhung des Haushaltes für Friedensforschung zum Beispiel? Da habe ich jedenfalls nichts davon gehört. Die Fragen des zivilen Konfliktbearbeitung, das ist ja gerade noch durchgekommen, dass das nicht an der Stelle gekürzt wird. Aber ich hätte mir das auch gewünscht, denn es ist ja nur die eine Seite, ein militärisches und ein Sicherheitsdenken. Ich würde mir wünschen, auch ein friedenspolitisches Denken, dass das dazukommt.
Wir werden das sofort vertiefen. Ich möchte nur ganz kurz unseren Hörern sagen, wo sie sich gerade zugeschaltet haben. Sie hören nämlich gerade Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren Zeitenwende im Krieg. Ist der Pazifismus am Ende? Und wir sitzen in der Dresdner Frauenkirche und diskutieren. Es ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Stiftung Frauenkirche Dresden, Deutschlandfunk Kultur und der Sächsischen Zeitung. Und schön, dass Sie dabei sind. Ja, sprechen wir doch mal darüber, müssen wir uns rüsten? Gibt es eigentlich einen gerechten Frieden in dieser Situation und wie kommt man dahin? Es war gerade eben die Rede schon von dem Recht auf Selbstverteidigung. Das wird, glaube ich, in dieser Runde hier nicht bestritten. Aber es gibt ja durchaus die Position, die sagt, also lieber sollten die Ukrainer jetzt aufgeben und dann wird keiner mehr umkommen. Das gibt es auch und es hat eine große Diskussion angestoßen. Jürgen Habermas hat in die Richtung diskutiert. Warum ist das eine Position, die Sie nicht vertreten würden, Frau Flasspöhler?
Ich glaube auch, dass Jürgen Habermas die so nicht vertreten hat in diesem Essay. Es geht nicht darum, dass die Ukraine aufgibt, kapituliert, sondern es geht darum, sich zu fragen, was ist eigentlich genau das Kriegsziel? Also wohin, welches Ziel wird damit verfolgt, jetzt die Ukraine zu stärken? Ja, natürlich geht es darum, dass die Ukraine sich selber verteidigen kann. Ja, das ist ihr gutes Recht, das ist sogar ihre Pflicht, sich zu verteidigen. Aber ich denke, dass je länger dieser Krieg jetzt auch dauert, wird immer unklarer, was das Kriegsziel, also ein realistisches Kriegsziel eigentlich ist. Das sagen ja durchaus auch Experten, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Ukraine alle ihre Landesteile komplett wird sozusagen erhalten oder verteidigen oder zurückerobern können. Und man muss, und das ist, glaube ich, eher der Punkt, man muss die Gefahren benennen und auch bestimmte ethische Grenzen benennen. Und das ist das, was wir in diesem Emma-Brief gemacht haben. Grenzen benennen, die, wann die erreicht sind, darüber kann man streiten. Aber für mich sind zwei Grenzen ganz, oder eigentlich inzwischen sogar drei. Nämlich das eine ist natürlich die Gefahr der Eskalation, die ja auch alle sehen. Also man muss ja auch da ganz klar sagen, dass sich die Interessen des Westens nicht eins zu eins aus dem Interesse der Ukraine ableiten lassen, weil das Interesse des Westens ist primär erstmal diesen Krieg nicht eskalieren zu lassen. Natürlich unterstützen wir, aber niemand würde den Himmel über der Ukraine schließen. Das ist vollkommen klar. Die zweite Grenze, die man diskutieren muss, und das genau wollten wir mit unserem Brief erreichen, ist tatsächlich die Frage, wenn das Kriegsziel unklar ist, ja, oder wenn Kriegsziele formuliert werden, die gar nicht realistisch sind, ist es dann sozusagen, und diese Frage müssen wir uns als Unterstützer dieses Krieges dann eben doch auch stellen, ist es dann eigentlich ethisch vertretbar, diesen Krieg sozusagen immer weiter zu verlängern, auch durch unsere Hilfe? Mhm. Und jeden Tag sterben dort Menschen, ja, auf der ukrainischen Seite, auf der russischen Seite. Es ist ein unfassbares Leid, was da verursacht wird. Damit will ich überhaupt nicht kleinreden, den putinschen Willen, seine zerfallene Sowjetunion wieder einzusammeln. Die Gefahr gibt es. Also das kleinzureden, das wäre genauso sträflich. Ja. Aber das Dritte, was jetzt ja noch dazugekommen ist und was ja wirklich also eine Katastrophe ist, auf die wir wirklich zulaufen, das sind die globalen Folgen dieses Krieges. Also in Afrika droht eine Hungersnot. Die wird kommen, wenn sich nicht etwas ändert. Wenn der Krieg über den Herbst hinausgeht, dann werden wir eine globale Düngemittelknappheit haben. Das ist eine Katastrophe.
Gibt es übrigens jetzt schon in einzelnen Bereichen.
Es gibt in Ländern wie Pakistan, Sri Lanka gibt es inzwischen Aufstände, weil die Leute ihr Brot nicht mehr bezahlen können. Also das heißt, das ist eine solche Erosion der globalen Lage, die natürlich auch verbunden sein wird mit unglaublichen Flüchtlingsströmen, mit unglaublichem Leid. Das alles müssen wir ja einbeziehen sozusagen in unsere Abwägung. Darum geht es mir.
Der offene Brief, den Sie angesprochen haben, der in der Frauenzeitschrift oder in der Zeitschrift Emma erschienen ist, der ist jetzt 2 Monate alt, 2,5 Monate. Würden Sie ihn heute so noch mal unterschreiben?
Ich meine, natürlich denken wir alle weiter, natürlich führen wir alle Gespräche, aber ich finde, diese beiden ethischen Grenzen, die wir da benannt haben, die Eskalationsgefahr und die Frage sozusagen der Kriegsziele und wie viele Menschen man für unklare oder unrealistische Kriegsziele bereit ist zu opfern, das würde ich nach wie vor ganz genauso sehen.
Okay, Frau Spellerberg. Sie hatten gerade Handzeichen gegeben.
Genau. Also gerade in dem letzten Aspekt, wenn es um die internationale Dimension geht, die Fragen von Ernährungssicherheit, kann ich einfach nichts hinzufügen. Das unterstütze ich genau so. Aber in den anderen Punkten, ich denke beim Ziel, gerade auch der Unterstützung, auch mit schweren Waffen, das Ziel ist für uns relativ klar, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnen darf. Weil Sie haben es gerade selber angesprochen, dass er nicht bei der Ukraine aufhören würde, wenn er diesen Krieg gewinnt. Und deswegen ist das das Ziel. Der Sinn von Waffenlieferung, ich meine, da gibt es ja durchaus auch noch ausdifferenzierte Meinung, ob das dann heißt, das gesamte Territorium. Für mich ist klar, es ist nicht meine Position, es ist auch die Position von niemand anderem in Deutschland, der nichts mit der Ukraine selber zu tun hat, der Ukraine jetzt vorzuschreiben, was ein akzeptables Verhandlungsziel ist. Das ist ganz simpel nicht meine Aufgabe. Das Ziel ist für mich, dass die Ukraine in der Lage ist, militärisch ernsthaft verhandeln zu können mit Russland, auf Augenhöhe, ohne dass sie in irgendeine Lösung gezwängt werden, die für sie eben nicht akzeptabel ist. Und das ist ohne die Lieferung auch von schweren Waffen schlicht nicht erreichbar. Das Recht auf Selbstverteidigung wurde angesprochen. Man kann ein Land nicht ohne Waffen verteidigen, wenn es militärisch angegriffen wird. So schön das wäre, das ist naiv. Und ich würde mir wünschen, dass wir es nicht bräuchten. Aber es geht gerade nicht anders.
Zu diesem Punkt würde ich eigentlich ganz gerne kurz den General mit einschalten.
Wenn ich danach die anderen Punkte noch nennen
dürfen
darf.
Dürfen Sie, ja. Aber einmal kurz, General Fahrt, wenn Sie das hören, ist das der richtige Weg aus Ihrer Sicht? Oder wie kommt man denn aus dieser Situation jetzt raus?
Naja, mich hat bei der ganzen Debatte gestört, diese Leichtigkeit der Kriegsrhetorik. Ich habe das gerade bei Angehörigen Ihrer Partei erlebt, die mich richtig geschockt hat. Und die Leichtigkeit des Umgangs mit diesem Thema einfach und diese reine gesinnungsethische Positionierung, so nach dem Motto, ja, und dann aussagen will, wir wollen den Sieg der Ukraine mit auf dem militärischen Weg. Wir wollen die ultimative militärische Lösung dort. Das war eine Rhetorik, die mich echt geschockt hat. Und ich bin als Ex-General, habe ich kein Problem mit Waffen. Ich habe auch kein Problem mit schweren Waffen. Aber in diesem Kontext und die Hilfe eines anderen. Ja, ich meine, wir haben den Artikel 51, Selbstverteidigungsrecht in der Charta der Vereinten Nationen. Das ist absolut in Ordnung, dass wir ihnen helfen. Und ich finde es auch richtig, mit Waffen den Ukrainern zu helfen, damit sie, und da stimme ich Ihnen auch zu, damit sie nicht jetzt in einen Diktatfrieden reinrollen, der dann wieder Ursache von weiteren Konflikten ist.
Was würde das genau bedeuten, Diktatfrieden?
Diktatfrieden wäre eigentlich im Grunde genommen, wenn, das ist auch die Linie vom Bundeskanzler Scholz, die ich auch gut finde, dass man sagt, also wir müssen ihnen so weit helfen, dass sie da auf Deutsch gesagt nicht untergebuttert werden, dass sie sich weiterhin auch verteidigen können letztlich und dass es da eben so viel gibt, dass sie eben dann auch in Verhandlungen gehen können und damit auch ein Stück weit eine Verhandlungsgrundlage haben. Das macht alles noch Sinn.
Nicht? Aber ist das überhaupt messbar?
Das ist schon messbar. Nicht? Ich meine, die Ukrainer zeigen ja eine starke Wehrmotivation. Sie kämpfen wirklich verbittert um jeden Meter gegen eine Übermacht natürlich. Sie zerstören übrigens jede Menge schweres Gerät der Russen. Das finde ich immer faszinierend, wenn man nach schwerem Gerät ruft. Denn sie haben von den Amerikanern, von den Türken Kampfdrohnen bekommen, Panzerabwehrwaffen, auch von uns Flugabwehrwaffen, also Systeme, mit denen man da auch im urbanen Umfeld und unter den geografischen Verhältnissen in der Ostukraine, ich sage es jetzt mal locker, super kämpfen kann, auch sehr effizient kämpfen kann. Mit schweren Waffen, da habe ich jede Menge Fragezeichen. Einmal die Eskalation politisch, die man einfach sehen muss. Und dann natürlich, wie bekommt man das, die schweren Waffen da überhaupt hin? Und wie macht man die Ausbildung, die technische Betreuung, Ersatzteil, Logistik, Munition, das Ganze? Das kommt ja jetzt raus. Wir haben mir die politischen Entscheidungen gefallen, schweres Gerät zu liefern. Aber wir sehen jetzt, vor Weihnachten wird das nie in der Ostukraine ankommen. Und dann die Verlegung allein läuft über 1000 Kilometer, nicht? Also von der Westukraine bis in die Ostukraine. Ich meine, glauben Sie, die Russen würden zulassen, dass ein Eisenbahntransport mit Schützenpanzermardern die Ostukraine erreicht? Das steht ja jetzt schon unterm Feuer der Russen, nicht? Also auch von daher habe ich ein Problem mit schweren Waffen. Kein grundsätzliches, wie früher die Grünen zum Beispiel. Für die war der Panzer das Sinnbild des Bösen. Heute sind es quasi Heilsbringer. Also beide Positionen sind echt falsch.
Ne? Okay. Frau Spellerberg, jetzt kommen die nächsten Punkte.
Genau, ich hätte noch ein paar Punkte, die ich quasi der Liste hinzufügen kann. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir über ein Ende des Krieges und über Frieden in der Ukraine sprechen, selbst wenn die Ukraine morgen entscheiden sollte, alle Waffen niederzulegen, dann wäre ja kein Frieden in der Ukraine. Also die Gewalt würde ja nicht dadurch aufhören, dass eine Seite, in dem Sinne die Ukraine, aufhört, militärisch zu kämpfen und weiterhin für ihr Land, für Demokratie, für Frieden einzustehen. Denn man sieht ja in anderen Kriegen, in Konflikten, in denen Russland auch involviert war, dass dann eben kein Frieden herrscht. Das sieht man in Syrien, in Tschetschenien, dass eben die Gewalt nicht abreißt. Und das ist ja auch die Frage, was bedeutet denn Frieden überhaupt, also oder menschliche Sicherheit. Das eine ist, dass kein Panzer mehr kämpft, dass vielleicht kein Maschinengewehr geschossen wird. Aber wer ist denn von Gewalt auch wie betroffen? In der Ostukraine haben wir in den letzten Jahren auch gesehen, es gab eine Studie von Amnesty International, dass zum Beispiel die Gewalt gegen Frauen, also genderbasierte Gewalt, enorm, also teilweise um 150% angestiegen ist. Und das ist ja eine Frage, die damit auch reinspielt, dass Gewalt eben ja nicht aufhört, nicht nur auf der Ebene, sondern auf ganz vielen.
Das haben wir ja in Afghanistan auch erlebt. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich würde noch mal fragen, wie weit können wir denn gehen? Noch mal im Sinne der Pazifismusdebatte. Was können wir tun, um dort sozusagen aktiv zu werden, für Frieden einzutreten, zu helfen, ohne selbst Partei zu werden? Und ohne.
Das wäre mein zweiter Punkt gewesen.
Na dann, auf geht's.
Genau, weil es wird ja ganz viel über diese Eskalationsdynamik eben gesprochen. Ich glaube, das ist wichtig. Es wurde ja schon Waffen geliefert von Deutschland, von anderen Ländern, auch schwere Waffen. Und das hat ja nicht dazu geführt in der Vergangenheit, also in den letzten Wochen und Monaten, dass Putin entschieden hat, den Krieg auszuweiten und auch noch andere Länder anzugreifen, die NATO anzugreifen. Also diese Eskalation, ich glaube, es ist super wichtig, dass wir natürlich darauf achten, dass kein noch größerer Krieg entsteht. Das ist die Verantwortung von uns allen, selbstverständlich. Aber die Lieferung von schweren Waffen führt nicht dazu. In einem gewissen Sinne ist es auch das, was Putin sich wünscht, dass wir genau das denken. Und somit spielt es auch in Putins Karten, wenn wir jetzt sagen, das wäre eine größere Eskalation, wenn wir da eben solidarisch mit der Ukraine sind und Waffen liefern.
Jetzt habe ich zwei Wortmeldungen, Frau Flaßpöhler und Herr Zimmermann.
Also ich habe damit wirklich Probleme. Es gibt ein, finde ich, in diesem Zusammenhang sehr interessantes Buch von Hans Jonas, ein Philosoph, das Prinzip Verantwortung. Und er beschäftigt sich darin mit Technologien, die in der Lage sind, der Menschheit einen schweren Schaden zuzufügen oder sie gar zu vernichten. Und was er sagt, ist, wir brauchen in Bezug auf diese Technologien eine Heuristik der Furcht. Das heißt, wir müssen sozusagen immer vom Schlimmstmöglichen ausgehen. An diesem Schlimmstmöglichen müssen wir unsere Politik ausrichten. Und Russland ist eine Atommacht, eine Nuklearmacht. Ich glaube, mit den USA, die beiden haben, glaube ich, die meisten Nuklearsprengköpfe weltweit. Man muss diese Gefahr sehen, und die Gefahr zu sehen heißt nicht, dass man irgendwie, das heißt dann immer, man willigt ein in Putins Narrativ und der will uns ja nur Angst machen und dann ergeben wir uns in unsere Angst und so weiter. Also ich finde das wirklich eine sträfliche Argumentation, weil es ist ein Fakt, dass er diese Waffen besitzt. Und natürlich kann man immer sagen, er ist doch nicht so verrückt, die einzusetzen, weil dann würde das einen nuklearen dritten Weltkrieg auslösen. Aber die Frage ist, wir wissen nicht, was er tut. Ja, wir wissen es einfach nicht. Und ich kann nur erinnern an die Worte von Hitler. Man darf auch Hitler und Putin nicht einfach gleichsetzen, aber es gibt ja durchaus bestimmte charakterliche Überschneidungen. Hitler hat, als klar war, dass er den Krieg nicht mehr würde gewinnen können, hat er gesagt, wir kapitulieren niemals. Wenn wir untergehen, nehmen wir eine Welt mit. Und ich weiß es nicht. Es ist reine Spekulation. Ich kann mir jedenfalls schon vorstellen, hätte Hitler damals eine Atomwaffe gehabt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass er sie gezündet hätte, dass er die Welt mitgenommen hätte. Und ich glaube, diese Gefahr müssen wir einfach sehen. Es wäre sträflich, das nicht zu tun.
Der General nickt und dann Herr Zimmermann.
Ja, ich kann das nur unterstreichen. Es ist wirklich ein Denkfehler, dass wir sagen, Russland ist wie Serbien oder Putin ist wie Milosevic, den bringen wir vors Gericht. Und zwar, das geht eben nicht. Er ist tatsächlich der politische Führer einer Nuklearmacht mit weltweit den meisten Nuklearwaffen. Über 50% der weltweiten Bestände sind russisch. Und genau das ist das Szenario, wo man wirklich aufpassen muss. Und Russland ist eben nicht Serbien, ist nicht Libyen, ist nicht Syrien, ist nicht Afghanistan, wo man einfach nach Hause gehen kann, wenn man den Krieg verloren hat. Das geht nicht, das läuft nicht. Und da muss man eben aufpassen, dass man nicht in diesen Denkfehler rutscht, so nach dem Motto, naja, der wird schon nicht so weit gehen, nicht? Sondern das kann schon passieren. Und deswegen müssen wir raus aus diesem Konflikt. Es gibt ja auch Analysten, die durchaus denken, vor allen Dingen auch in den USA, aber ich will jetzt die USA, aber die sagen einfach, wir machen dann unter Umständen begrenzten Atomkrieg in Europa. Das waren ja Denkmodelle, die wir im Kalten Krieg schon hatten, das dürfen wir nicht vergessen, in den 50er, 60er Jahren. Gab es schon so eine Doktrin, nicht? Ja, aber das würde das Ende Europas bedeuten. Und ich finde, dass wir auch die Verantwortung einfach sehen müssen. Es reicht nicht rein gesinnungsethisch zu sagen, ja, natürlich sind die Ukrainer im Recht. Sie sind überfallen worden, völkerrechtswidrig, und sie haben ein Recht, sich zu verteidigen. Das ist richtig. Aber man muss auch an die Verantwortung denken, die wir für uns haben. Und wir werden auch selber die Folgen dieses Krieges spüren im Herbst, im Winter, in diesem Land. Wenn der Gashahn zugedreht wird, wenn die chemische Industrie, wenn wir Arbeitslosigkeit kriegen, wenn wir die gesamten massiven Folgen sehen für Europa und Afrika zum Beispiel, da redet kein Mensch drüber. Da sterben Tausende von Menschen schon als Folge dieses Konfliktes. In den USA gibt es keine Babynahrung und so weiter. Ja, der Putin kann das alles instrumentalisieren, aber zu einer verantwortlichen Politik gehört eben auch, dass man die Folgen bedenkt. Und dann reicht es eben nicht, diese teilweise schreckliche Kriegsrhetorik, dass man sagt, immer mehr Waffen da rein, wir brauchen den Sieg der Ukraine, die kämpfen auf der richtigen Seite. Also das ist einfach zu einfach.
Herr Zimmermann.
Es ist aber auch zu einfach zu sagen, dass niemand über Afrika redet. Denn gerade über die Ernährungskrise, die ja ansteht, redet die Außenministerin, reden entwicklungspolitische Sprecherinnen. Das ist ja auch Thema, und auch darum versuchen wir uns ja zu kümmern. Also das ist auch zu einfach.
Herr Zimmermann, Frieden schaffen ohne Waffen, das galt über viele Jahre, Jahrzehnte als die Politik schlechthin in Deutschland, dass man gesagt hat, also bloß nicht jetzt hier irgendwie Krieg irgendwo haben, verwickelt werden. Wie sehen Sie das aus heutiger Sicht? Hat sich das erledigt?
Das hat sich für mich nicht erledigt, sondern das ist ja immer noch eine Perspektive. Wenn wir davon sprechen, was für einen Frieden wollen wir, Sie hatten es vorhin gesagt, dann müssen wir ja gucken, was ist das Ziel, wo geht das auch nochmal hin? Und es ist, glaube ich, unstrittig, dass es für die Verteidigung Waffen braucht, aber es braucht eben nicht nur Waffen, sondern es braucht noch Ideen, wie es weitergeht. Und ein Frieden geht nochmal weiter. Und da kann ich anknüpfen an das, was da so im Alten Testament der Bibel uns auch mitgegeben worden ist, Frieden schaffen ohne Waffen. Und ich denke, das muss nebeneinander stehen. Mhm. Und ich vermisse in der augenblicklichen Diskussion, und deshalb denke ich, ist die auch ein bisschen zu mir zu heiß, dass über solche Fragen auch nachgedacht wird und dass diejenigen, die sich dafür engagieren, ich denke auch in der Ukraine und in Russland und in Belarus, dass über diese Leute auch wir mehr erfahren und dass wir diese Menschen mit im Blick haben, die sagen, wir haben noch andere Ideen und wir wollen auch noch weiterdenken und wollen jetzt nicht nur im Augenblick bleiben. Und ich denke, das ist etwas Wichtiges, wo ich diese Vision, dieses Schwerter zu Pflugscharen einfach nicht wegschieben kann. Ich denke, in den 80er Jahren war das auch spannend, wenn die Mittelstreckenraketen hier in unserer Nähe standen.
Haben Sie denn momentan Kontakte in die Zivilgesellschaft in Russland, auf der kirchlichen Schiene?
Aus der kirchlichen Schiene gibt es Kontakte zu den lutherischen Gemeinden. Die Sächsische Landeskirche, gerade Dresden, hat eine Partnerschaft mit der lutherischen Kirche in Russland. Es gibt eine Partnerschaft zwischen der Bayerischen Landeskirche und der ukrainischen Kirche. Und ich habe jetzt gerade von einem Pfarrer gehört, der sagte, ich brauche mal ein paar Informationen. Wir wollen da nochmal unsere Partnergemeinde in der Ukraine unterstützen.
Aber kann das gelebt werden gerade jetzt ich rede nochmal von der russischen Zivilgesellschaft, weil Sie die gerade explizit angesprochen haben, dass die vielleicht auch ein paar andere Ideen haben als Putin. Die Frage ist ja auch immer, ob wir die sich äußern können und ob die überhaupt wirkmächtig sind.
Ich bin da sehr vorsichtig. Ich habe ein paar Leuten ein paar Nachrichten geschickt, die ich sehr vorsichtig formuliert habe, weil ich mir klar war, dass das mitgelesen wird und dass es gegebenenfalls Menschen gefährden kann. Da bin ich vielleicht von meiner Jugendzeit auch geübt gewesen, Nachrichten so zu schreiben, wie man die schreiben kann. Das ist mir wohl bewusst. Aber wenn ich höre, dass die orthodoxe Kirche in Russland eben nicht nur aus dem Patriarchen Kirill und seinen Leuten besteht, sondern auch aus anderen, die sich da distanzieren, dann denke ich, auf diese Leute möchte ich blicken und da möchte ich hören, was macht ihr denn dort?
Frau Flassbühler, wenn wir jetzt mal auf die Situation schauen, das Völkerrecht ist gebrochen durch Putin, durch diesen Angriffskrieg und wir uns überlegen, was können wir denn jetzt machen? Wie kommen wir jetzt sozusagen nach vorne? Neue Ideen, sagt Herr Zimmermann, brauchen wir. Welche Konsequenz droht denn, wenn Putin das Völkerrecht bricht? Im Moment ja kaum eine. Keine, die ihn wirklich trifft.
Na, es geht doch darum, dass wir es schaffen, kurzfristig und vor allem auch langfristig den Frieden zu sichern. Also das muss ja das Ziel sein erstmal. Und die Frage ist, wie Sie ja auch sagen, wie kommen wir da eigentlich hin? Und ich sehe auch, dass die Ukraine natürlich, das wurde jetzt hier auch schon mehrfach gesagt, ne, die muss erstmal in eine Position der Stärke kommen, damit sie verhandeln kann. Ich würde mich auch nicht gegen Waffenlieferungen, haben wir auch in dem Brief nicht gemacht, als solche aussprechen. Die Frage ist eher, welche Dynamik verfolgt man, wie weit will man diese Lieferungen steigern? Aber die Frage ist doch jetzt eher, wie kommen wir denn dahin, dass es eine Lösung dieses Konfliktes gibt? Und da würde ich sehr klar sagen, wir müssen oder der Westen muss darauf hinwirken, und zwar auf beide Kriegsparteien, dass es erstmal einen Waffenstillstand gibt, in dem man dann zu Verhandlungen kommen kann. Und da müssen beide Kriegsparteien an den Tisch gebracht werden, dass diese Verhandlungen möglich sind. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Ukraine sich jetzt einfach ergeben soll oder so. Das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern der Westen hat ja eine Macht, eine Kraft. Ja, sie ist ja ein Player, also der Westen ist ja ein Player in dem ganzen Spiel. Und es gab bisher keine geschlossene westliche Initiative, was Verhandlungen angeht. Sondern es gab hier und da mal irgendwie einen Versuch, vor allem am Anfang natürlich. Aber diese Geschlossenheit wirklich auch und dann eben auch die militärischen Leistungen anzupassen an dieses Ziel, dass man jetzt diesen Krieg wirklich beenden muss. Weil für mich wirklich die Frage ist, wo soll er denn hinführen? Also was soll denn das realistische Ziel sein? Also das wäre jetzt für mich der Weg. Und wie genau das funktioniert, da bin ich auch keine Expertin. Aber Völkerrechtler sagen, dass natürlich ein ein solcher Waffenstillstand mit anschließenden Verhandlungen nichts zu tun hat, einfach mit einer Kapitulation der Ukraine. Mhm. Das sind Verhandlungen. Ja. Mhm.
General Fahrt, Sie direkt dazu jetzt?
Ja, es ist auch wichtig, was man auch sehen muss, dass wir natürlich als Konsequenz dieses Überfalls auf die Ukraine jetzt unsere Abschreckung hochfahren der NATO. Ich meine, der Putin war ja im Grunde genommen, also was Besseres konnte der NATO gar nicht passieren, also mal etwas zynisch betrachtet. Denn wir haben jetzt alle, sind alle dabei, unsere Wehretats zu erhöhen. Wir haben jetzt eine Norderweiterung der NATO. Er hat immer über die Osterweiterung sich beklagt. Jetzt haben wir die Norderweiterung mit Schweden und Finnland. Wir haben noch nie so viel Geschlossenheit im Bündnis gehabt. Und es ist sehr wichtig, das Abschreckungsdispositiv hochzufahren der NATO. Und nach dem alten Grundsatz, alten römischen Grundsatz, si vis pacem parabellum. Ja, wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Ich bin ein absoluter Anhänger dieses Grundsatzes, der übrigens von der Friedensbewegung immer in meiner Jugend total kritisch hinterfragt wurde. Dass es gar nicht zur Kriegführung kommt, auch gerade mit Blick auf die Nuklearwaffen, dass die NATO, dass der Westen so stark ist, dass Putin nicht Appetit auf mehr bekommt. Und diese rote Grenze müssen wir auch zeigen als Konsequenz dieses Überfalls, damit er eben nicht weitermacht. Das ist schon eine wichtige Message, halte ich für sehr wichtig. Und parallel dazu halt jetzt auch alles zu tun, dass man diesen Konflikt einfach jetzt politisch-diplomatisch beendet. Ich muss ehrlich sagen, da kommen zu wenig Initiativen. Vielleicht warten alle auf Washington, da tut sich aber nicht viel. Ich meine, dieser Besuch, immerhin war das ein Zeichen der Europäer, dass wir einfach aus dieser Eskalationsspirale rauskommen und dann in Friedensverhandlungen, Waffenstillstandsverhandlungen kommen. Und es gibt ja auch Denkmodelle, sag ich mal, die wir haben in Europa, Neutralität, Bündnisfreiheit, Schutz von Minderheiten. Wir haben das Südtirol. Projekt zum Beispiel in Italien, was vorbildlich sein könnte für den Donbass und wie auch immer, dass man da mal ein bisschen Fantasie zeigt und das auch mal politisch und dass man nicht nur im politischen Diskurs über schwere Waffen redet. Das ist sowas von beschränkt und idiotisch.
Das ist sehr interessant. Es gibt eine neue Umfrage aus Allensbach und zwar geht es hier um das neue Leitbild wehrhafter Frieden. Das ist vor wenigen Tagen veröffentlicht worden. Danach waren 1989 nur 6% der westdeutschen Anhänger der Grünen überzeugt, dass wirksame Abschreckung die beste Verteidigung ist. Heute sind es 62%. Also das hat sich jetzt durch den Krieg total verändert. Und bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang aber auch, wie unterschiedlich Ost und West auf die aktuelle Krise reagieren. Während nämlich die große Mehrheit im Westen Abschreckung durch eigene militärische Stärke für geboten hält, teilen nur 30% der ostdeutschen Bevölkerung diese Auffassung. Das ist auch interessant. Herr Zimmermann, wie kann man das erklären?
Also wie man das erklären kann zwischen Ost und West, weiß ich nicht. Aber ich kann mir mindestens erklären, dass es eben noch andere Perspektiven für Sicherheit gibt. Also ich brauche, das habe ich vorhin gesagt, die Bundeswehr, aber ich brauche eben auch noch anderes. Und es gibt nicht nur die Möglichkeit, sich mit Abschreckung abzusichern. Die evangelische Kirche damals in der DDR hat gesagt, wir lehnen das ab, den Geist und die Logik und die Praxis der Abschreckung. Und da steckte genau diese Gefahr dahinter, dass die dauernde Spirale nach oben irgendwann zu Unfällen auch führen kann. Also ich erinnere an den Oberstleutnant Petrov der Sowjetarmee, der damals eben gerade nicht auf den Knopf gedrückt hat, obwohl der Angriff ihm auf dem Radar gezeigt wurde. Das ist für mich eins der Beispiele, was ich nicht vergessen möchte, weil das ist eben auch eine der Gefahren, die dieses Abschrecken immer weiter mit sich bringt. Und da braucht es auch die andere Seite, dass es den Dialog gibt, dass es, dass wir achtsam sind, was unsere Sprache betrifft, dass wir auf diese Beispiele eben auch schauen und eben nicht ganz schnell nur, wie Sie es gerade sagten, bei den noch mehr Waffen und noch mehr Waffen sind, weil das kurzfristig vielleicht gerade gut klingt.
Jetzt habe ich Frau Flaßpöhler direkt dazu und dann Frau Spellerberg.
Ja, ich wäre dafür tatsächlich auch, sagen wir mal nochmal, beide Seiten zu sehen. Also ich sehe auch, wie Sie, Herr Fahrt, natürlich die Gefahr, oder es ist ja einfach so, wenn man jetzt die letzten Jahre sich nochmal aus heutiger Perspektive anschaut, man könnte wirklich den Eindruck gewinnen, oder vielleicht muss man sogar, dass Russland wirklich dabei ist, so die verlorenen Teile der Sowjetunion wieder einzusammeln, ja, und dass es da wirklich einen Willen gibt bei Putin, das zu schaffen, also dieses imperiale Denken sozusagen nicht aufgeben zu wollen oder es vielleicht auch einfach nicht geschafft hat, sozusagen dieses Imperium klug zu entflechten. Das ist ja vielleicht auch eine Schwierigkeit. Das hat Jörg Barbarowski mal, finde ich, sehr, sehr, sehr klug ausgeführt, dass das auch eine Kunst ist, das überhaupt hinzubekommen. Also das muss man auf jeden Fall sehen und das darf man auch nicht kleinreden, diese Gefahr. Aber ich finde, wenn man nur das betont, dann ist es eben auch nur die halbe Wahrheit, weil die andere Hälfte ist ja schon die NATO selber. Das ist ja schon auch Teil, würde ich sagen, Teil des Problems, dass wir hatten den Warschauer Pakt und die NATO, dann gab es den Warschauer Pakt nicht mehr und in die NATO sind immer mehr Staaten eingetreten. Natürlich, dann kommt immer das Argument, ja, die wollten ja da rein, aber das ist ja unterkomplex. Also man muss das doch steuern, ja? Weil man kann doch nicht einfach nur sagen, ja, dann weiten wir uns eben aus, möglicherweise gar bis an die Grenze Russlands. Es wurde schon oft an die Kuba-Krise 1962 erinnert, da waren es russische Raketen, die auf Kuba stationiert waren. Das haben sich die Amerikaner nicht gefallen lassen. Und da ist beinahe wirklich ein furchtbarer Krieg entstanden. Das war eine Zitterpartie. Und insofern finde ich, muss man schon versuchen, ohne jetzt diesen Krieg zu legitimieren, aber man muss versuchen zu verstehen, und es ist ein Unterschied zwischen Verstehen und Rechtfertigen. Das muss man auch wirklich ganz deutlich sagen. Man kann versuchen zu verstehen, wie diese NATO-Osterweiterung aus Putins oder Russlands Perspektive wirkt, ohne damit den Krieg zu legitimieren. Das ist ganz klar, das ist ein Unterschied. Aber diese Seite muss man auch sehen.
Wir haben noch wenige Minuten, Frau Spellerberg.
Dazu nur ganz kurz, also souveräne Staaten haben einfach das Recht, ihre Bündnisse frei zu wählen und man kann an anderer Stelle auch nochmal fragen, warum sie das Bedürfnis hatten, der NATO beizutreten. Und was Sie noch gerade gesagt hatten, Herr Zimmermann, zu den Perspektiven auf Sicherheit, kann ich Ihnen nur vollkommen zustimmen. Und gerade deswegen haben wir zum Beispiel im Koalitionsvertrag eben auch diese 1:1-Regelung, dass wir eben im Haushalt, und das muss 2023 eben auch umgesetzt werden, eben genauso viel Geld eben in zivile Maßnahmen in der Außenpolitik setzen. Und ich würde zum Letzten gerne noch auf die nukleare Waffen zu sprechen kommen, weil wir ja gerade sehen, dass gerade die Rhetorik rund um Atomwaffen, gerade von Putin, ja durchaus beängstigend ist. Und da habe ich auch vollstes Verständnis dafür, dass das beunruhigend ist. Und wir sehen ja aber gerade wirklich, dass Atomwaffen in keinerlei Art und Weise zur Sicherheit beitragen. Und deswegen auch über Abschreckung wurde geredet. Nukleare Abschreckung trägt am Ende auch nicht zur Sicherheit bei, wenn man es langfristig sieht, weil nächste Woche steht die Vertragsstaatenkonferenz zum Atomwaffenverbotsvertrag an. Und genau da wird ja auch nochmal darüber gesprochen, wie katastrophal die humanitären Folgen eines Einsatzes von Atomwaffen wären. Und dass sie eben am Ende wirklich nicht dazu beitragen. Aber wir müssen auch darüber reden, wie wir damit umgehen, dass es eben die Staaten gibt, die Atomwaffen haben und ob man denen dann alles durchgehen lassen kann, wenn sie Völkerrecht brechen. Und das ist eine Frage, die wir jetzt heute wahrscheinlich nicht final beantworten können, aber die trotzdem wichtig ist.
Das sind ja ein paar interessante Thesen. Da würde ich jetzt gerne General noch mal bitten, die noch mal zu kommentieren.
Ja, die Nuklearwaffe ist die schrecklichste Waffe überhaupt. Aber ich bin persönlich froh, dass wir sie haben, denn sie verhindern letztlich den großen Krieg. Nicht? Und weil beide Seiten wissen, dass sie, wenn sie damit anfangen, das weiß Putin auch, das wissen die Amerikaner, das wissen die Chinesen, sterben sie als Zweiter. Trotzdem, die Gefahren, die wir in der Abschreckungsstrategie auch im Kalten Krieg hatten, die sehe ich auch. Es gibt ja nicht die perfekte Ordnung. Nicht? Aber Nuklearwaffen machen Kriege nicht mehr führbar. So kleinere Sachen, ja, wie jetzt in der Ukraine, also militärisch betrachtet, operativ kleinere Sachen oder irgendwelche Stellvertreterkriege, die wir hatten, jüngeren Datums, das ist alles noch möglich. Aber der große Krieg der großen Mächte, sage ich mal, den verhindern Nuklearwaffen, weil sie nicht mehr führbar, nicht mehr gewinnbar sind. Trotzdem sind sie ein Risiko, trotzdem müssen sie abgerüstet werden. Klar, und Dialog, ich sage immer, das ist auch die Raison d'être der NATO seit den 60er Jahren, Abschreckung, militärische Stärke mit Dialog. Nicht? Und mir fehlt jetzt bezogen auf den russisch-ukrainischen Krieg der Dialog, die Dialogbereitschaft, die Verhandlungsbereitschaft, dieses zweite Element fehlt mir.
Starke Worte zum Schluss dieser Runde. Herzlichen Dank an die Runde. Das war das Forum Frauenkirche. Zeitenwende im Krieg. Ist der Pazifismus am Ende? Es diskutierten Merle Spellerberg vom Bündnis 90 Die Grünen, Brigadegeneral AD Dr. Erich Fahrt, den hörten wir zuletzt, Dr. Svenja Flasspöhler, die Philosophin, bei uns heute Abend hier auf dem Podium zu Gast. Und Michael Zimmermann, er ist der Beauftragte für Friedens- und Versöhnungsarbeit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Sachsen. Herzlichen Dank an Sie. Herzlichen Dank an Sie alle, die Sie zugehört haben, die Sie mit dabei waren. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Alexandra Gerlach.